Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Heute spreche ich mal wieder mit dem lieben Boris Knielka. Hallo Boris.
Hallo Kerstin.
Seines Zeichens Ausrüstungsredakteur und Testredakteur bei Outdoor schon viele, viele Jahre, wie ich in der Folge vor kurzem mit Frank, dem Kollegen, erfahren habe. Zusammen haben die beiden über 5 Jahrzehnte Testerfahrung bei Outdoor auf dem Buckel. Das ist ja schon ein bisschen erschreckend, wenn man das so hört.
Schluck.
Ja. Aber umso deutlicher ist es, dass hier jemand sitzt, der wirklich Ahnung hat von dem, was man sagt. Und ich möchte heute mal ein sehr interessantes, aber auch hartes Thema ansprechen, nämlich was mache ich eigentlich bei Schiedwetter auf Tour, also wenn es mich so richtig erwischt. Angenommen, man ist in Skandinavien unterwegs, ja, vielleicht noch am Anfang vom Trek, ist gerade so an Tag 2 und säuft ganz furchtbar ab. Jetzt hat man die Ausrüstung wohl feucht, das ist vielleicht auch so ein kleiner Wintereinbruch, das kann ja in Skandinavien gerne mal vorkommen. Man hat aber noch 14 Tage oder 10 Tage Trek vor sich. Boris, was rätst du, was macht man da, um sich und seine Klamotten trocken zu legen und vor allem warm zu bleiben?
Ja, wir gehen jetzt ja mal davon aus, dass man jetzt nicht von Hütte zu Hütte geht, weil dann wäre es ja viel zu einfach. Weil
das ist einfach, ja. Da gibt es Trockenräume in Skandinavien, röttete, easy. Ja.
Ja, ganz genau, wobei es in Norwegen ja nicht ganz so einfach ist, weil viele der Hütten ja dort, es gibt natürlich weniger offene bewirtschaftet, aber die meisten sind ja verschlossen und man müsste sich vorher einen Schlüssel besorgen, um da reinzukommen. Ja, gut, dass du fragst, weil die Situation hatte ich tatsächlich auch schon gehabt. Das ist jetzt auch gerade mal erst 3 Jahre her. Das war auf dem Trek und das Wetter schlug dann auch schnell um und tatsächlich war die Ausrüstung, die ich mitgenommen habe, dann doch eher gewichtsoptimiert als wetterschutzoptimiert.
Das ist auch so ein Punkt, ne? Wenn man mit dem Wetter nicht rechnet, dann nimmt man halt die leichteren Sachen mit und vielleicht ein Wechselshirt weniger und dann kann das halt schon ein bisschen knapp werden, das Ganze.
Genau, ja. Und dann kam auch noch ein Gestängebruch im Sturm dazu und sowas, wo man dann auch nass dann raus muss und es stürmt und regnet und man zieht natürlich in der Eile nicht gleich irgendwie Regenhose und Regenjacke an, weil bis man das gemacht hat, ist das Zelt total im Eimer. Also ich hatte die Situation erst kurz. Es ist nicht sehr angenehm, kann man sagen, zumal wenn es dann auch noch richtig kalt wird. Ich meine, durch den Wind wird es automatisch kalt, durch den vielbeschworenen Windchill-Effekt, gell. Also was dann wirklich nur hilft, wenn man auch keine Hütte in der Nähe hat, was bei uns eben auch der Fall war, ist tatsächlich sich erstmal bewegen. Ja, also wenn man natürlich die Gelegenheit hat, irgendwie, man hat noch einen trockenen Raum, also man hat noch ein funktionierendes Zelt, ja, dann hilft natürlich, dann ist es natürlich am besten, man versorgt sich erstmal mit was Warmem. Also man trinkt erstmal einen heißen Tee, man isst erstmal was und dann ist es halt wirklich das Effektivste, man bewegt sich. Man muss ja dann irgendwann weitergehen, gell? Und dann zieht man sich halt an, was man anzuziehen hat. Und auch wenn das nass ist, das macht ja nicht so viel, wenn wichtig ist halt, und ich meine, darauf verzichtet man natürlich auf einer Trekkingtour, erst recht in Skandinavien, auf keinen Fall, dass man eine nässefeste, eine wirklich wasserdichte Gore-Tex-Jacke oder Sympatex oder Dermizax, wie auch immer, eine atmungsaktive, wasserdichte Jacke trägt und natürlich auch eine entsprechende Hose und auch Schuhe dazu. Auch wenn die dann manchmal nicht ganz dicht halten, manchmal ja auch durch Versäumnisse. Ganz häufig kommt es vor, dass man, mir ist es selber auch schon ein paar Mal vorgekommen, aber ich habe es auch öfter von anderen gehört, würden dann halt einfach irgendwie Taschen offen gelassen, man zieht die Jacke an, die Tasche war vorher schon offen, es fängt an zu regnen und irgendwann stellt man fest, Mist, irgendwie das Wasser läuft ja irgendwie in die Hose, wo kommt das her? Und dann merkt man, es läuft oben in die Jackentasche rein und dann innen am Körper runter und irgendwann wird es dann in den Beinen nass, dann ist es halt oft auch schon zu spät, nicht? Aber wichtig ist, dass man eben diesen Schutz trotzdem trägt außen, auch wenn man sonst komplett durchnässt ist, weil einfach der Wind dadurch abgehalten wird. Und dann kann sich auch das meinetwegen klamme oder auch glitschnasse Unterhemd, das glitschnasse Vlies unter der Jacke, das speichert dann die Wärme trotzdem ganz gut. Und die Wärme entsteht halt durch Bewegung.
Ja, und Bewegung, wenn man Glück hat, diffundiert man ja auch ein bisschen was von der Nässe vielleicht noch raus, wenn man sich bewegt. Also hat man also so eine Chance, die Klamotten am Körper zu trocknen,
ja,
durch Bewegung?
Das geht natürlich schon. Na klar, das funktioniert. Das funktioniert auch ziemlich gut. Aber dafür müssen halt zwei Voraussetzungen gegeben sein. Es sollte natürlich außen nicht zu feucht sein. Also ja, wenn es weiter voll regnet und man in den Wolken rumtappt, ist die Wahrscheinlichkeit eher schlechter. Mhm. Und man sollte auch Unterwäsche tragen. Und gerade die Unterwäsche ist da besonders wichtig, die natürlich auch die Feuchtigkeit wegtransportiert, abdampft nach außen, also die Feuchtigkeit wegschiebt. Dann funktioniert das gut. Also bestes Beispiel, das haben sicherlich auch viele schon erlebt, die schon öfter auf Tour waren. Man wird halt im Schauer irgendwie klitschnass. Oft ist es ja auch so ein bisschen die Trägheit, dass man denkt, ach, das ist ein kleiner Schauer, so kalt ist nicht.
Vor allem gerne bei der Hose, Jacke reicht, ja, das geht genau, schon und dann ist eben die Hose komplett nass.
Und irgendwann also, ist man dann doch komplett nass oder sagt, die Softshell reicht ja erstmal und dann regnet es viel stärker oder länger als gedacht und dann ist man dann plötzlich nass. Aber wenn es dann wieder trocken wird und man geht weiter, dann ist es eigentlich ziemlich schnell, wird man dann auch wieder trocken und die Sachen trocknen am Leib dann eben auch. Mhm. Ja. Also da sprechen wir jetzt erstmal von dem, was ich am Leib habe und das ist so diese Notsituation, dass man sagt, gut, es ist alles nass, was tue ich? Erstmal Energie reinwerfen, das heißt was essen, was warmes trinken, um den Körper jetzt irgendwie auch ein bisschen vorzubereiten auf die Anstrengung und dann loslaufen und einfach dann durch die Aktivität Wärme erzeugen und diese Wärme dann eben dafür nutzen, A, natürlich nicht zu frieren und B, natürlich auch im Idealfall so ein bisschen was abdampfen zu lassen.
Das ist ja auch so ein psychologisches Ding, wenn ich was Warmes hatte, mir was Gutes getan habe, dann geht's mir besser und dann bin ich vielleicht auch wieder eher bereit zu sagen, so und jetzt aber los. Also ich denke, man unterstützt sich da halt auch mental sehr gut, wenn man sich dann am besten eine heiße Schokolade reinpfeift, wenn's das Wetter denn zulässt, dass ich mir da irgendwie sowas zubereite, wo ich einfach sowas Gutes auch noch habe. Also das ist natürlich dann ganz ideal.
Du sagst es, heiße Schokolade, also Zucker ist in dem Fall wirklich eine super Sache. Da fällt mir noch ein, klar, im Zelt, bevor man dann losgeht, sich gut versorgen, aber dann ruhig auch irgendwie 2, 3 Riegel einstecken. Das kann auch, irgendwie ein Bounty sein oder irgend so ein Zeug, wo man sonst sagt, geht bloß nicht. Aber das ist in so einer Situation echt sehr hilfreich, weil es einfach ganz schnell Energie liefert, die man ja sowieso gleich wieder rausbläst und die verpufft ja sowieso.
Angenommen, mein Zelt ist jetzt nicht komplett zusammengebrochen, aber es ist halt schon, meine Klamotten sind nass. Habe ich denn eine Chance, im Zelt meine Klamotten zu trocknen oder ist das total utopisch?
Das kann schon klappen. Ich habe es mehrfach versucht und manchmal geht's und manchmal geht's nicht. Das hängt natürlich vom Zelt ab, vom Wind und natürlich, wie eben schon gesagt, auch von der Luftfeuchtigkeit außen. Wenn man ein Zelt hat, was man gut belüften kann, wo man vielleicht sogar, weil es draußen eben nicht mehr total regnet oder weil die Eingänge schön weit vorgezogen sind, die Eingänge offen lassen kann, sodass der Luftstrom so ein bisschen durchgeht. Und es ist draußen jetzt nicht irgendwie 2 Grad plus und es regnet und man hängt in den Wolken, dann hat man auch gute Chancen, Ausrüstung wieder trocken zu bekommen. Also
auch
dafür
gibt's Schlafsack?
Nee, Schlafsack eigentlich nicht.
Ich glaube, Schlafsack ist dann echt so ein Härtefall, wenn sich das vollgesogen hat, gerade wenn man etwas dickeren mit hat, was man zum Beispiel in Skandinavien hat, da wird man nicht mit dem dünnsten Sommerschlafsack unterwegs sein. Also das ist einfach Material, das sich auch für mich auch, hat ja Gnielke schon gemacht. Na gut, aber normalerweise nimmt man dann doch etwas dickere Modelle mit, wo einfach mehr Material ist und die saugen sich natürlich auch noch mehr voll. Das heißt, ich kann den vielleicht notdürftig ausfringen und gucken, dass sich das ganze Faserzeug halt nicht in einer Ecke dann knödelt, also wieder auffluffeln, soweit es geht. Aber wirklich trocknen, ich glaube, das wird wirklich eng im Zelt.
Also im Zelt ist es schwierig. In Skandinavien rät man ja auch oder raten viele natürlich auch zu Kunstfaserschlafsäcken, weil die natürlich schneller wieder trocknen, auch unter widrigen Umständen als Modelle aus Daune. Das stimmt auch. Und da gibt's mittlerweile auch sehr, sehr leistungsfähige Modelle, die tatsächlich an gute Daunenmodelle heranreichen, was so das Wärme-zu-Gewichtsverhältnis anbelangt. Das ist ja so der wichtigste Wert. Gell? Die sind dann zwar auch nicht viel billiger, aber sie bieten eben diesen ganz großen Vorteil, dass wenn der Schlafsack wirklich mal komplett nass wird, und das passiert ja schneller, als man glaubt. Die meisten nutzen halt eine Regenhülle, diese Regenhülle, die man über den Rucksack zieht. Aber wenn es dann wirklich krass regnet oder der Wind auch von vorne kommt, dann läuft das Wasser halt auch tragesystemseitig, wo die Regenhülle halt nicht hinkommt.
Ja, so zwischen Kopf und Rucksack selber kann ja auch schon mal schön was runterlaufen.
Ja klar, das läuft hinten die Kapuze runter, den ganzen Rücken runter und dann kommt es dann irgendwann durch die Tragesystemnähte auch ins Innere, trotz Regenhülle. Und anderes Beispiel, man versucht einen Fluss zu durchqueren, will sich aber jetzt nicht unbedingt die Schuhe ausziehen und balanciert dann da irgendwie rüber und fällt dann trotzdem in Bach. Und dann ist natürlich auch der Inhalt ziemlich schnell, ziemlich nass. Mhm. Ja, also wenn man so eine Situation hat, dann ist man beim Kunstfaserschlafsack deutlich besser aufgestellt, weil der natürlich dann deutlich länger oder deutlich mehr Wärme noch abgibt, auch wenn er komplett durchnässt ist. Und man kann ihn tatsächlich gefahrlos ausbringen, was du gerade sagtest. Mit dem Down-Modell würde ich das jetzt nicht unbedingt machen, weil
das auch eher auspressen, würde ich sagen, als ausfringen tatsächlich, ja, ne, bei Daune, weil die ja dann doch eher zusammenklumpen. Und wenn die dann nass zusammenklumpen, ich glaube, dann hat man richtig Spaß.
Naja, gut, das Problem ist ja auch, das hatte ich tatsächlich auch schon mal auf meiner ersten Sarek-Tour, da hat es die ersten Tage wirklich nur geregnet und zwar stark und dann war ich auch noch in den Wolken im Zelt und ich hatte ein leichtes Down-Schlafsackmodell dabei gehabt und das wurde natürlich von Nacht zu Nacht immer feuchter, weil der Mensch halt in der Nacht zwischen einem halben Liter und einem Liter Feuchtigkeit abgibt und der geht normalerweise durch den Schlafsack durch, aber nicht, wenn außen 100% Luftfeuchtigkeit sind und innen sind 100% Luftfeuchtigkeit. Mhm. Dann, also man hat richtig gesehen, wie die Füllung wirklich von Tag zu Tag zusammensackte. Der Schlafsack auch so schwarze Stellen bekam und die einzige Möglichkeit für mich war dann, das wieder irgendwie halbwegs trocken zu bekommen, den Schlafsack möglichst luftig zu verpacken und immer dann, wenn ich dann halt unterwegs war, war dann nach 3 Tagen Dauerregen, war es dann so, dass dann immer kurz die Sonne durchkam, meistens natürlich dann tagsüber und dann, wenn die Sonne durchkommt, hätte sie ja auch Kraft, dann einfach sofort eine Pause einlegen. Der Schlafsack war draußen in so einer Rolle festgemacht, so richtig oldschool-mäßig noch und man kann ihn auch einfach oben dann in Rucksack reinstopfen und sofort, wenn man merkt, hey, da kommt die Sonne, im Idealfall natürlich zur Mittagspause oder so, dann reißt man den Schlafsack sofort raus und legt ihn in die Sonne und trocknet ihn dann an der frischen Luft. Also dann wirklich jede kleine Pause nutzen, um den Schlafsack abdampfen zu lassen. Oder auch die Daunenjacke oder was man
auch. Oder auch ein paar Socken, das vielleicht komplett wäschelnass ist, wenn man ein zweites Paar Socken als Ersatzpaar dabei hat. Also es bietet sich dann, glaube ich, an, sich einen Stein zu suchen. Die sind ja am schnellsten trocken. Und dann kann man das ja alles schön drauf ausbreiten. Das habe ich auch schon auf Drecks gemacht.
Genau, Steine sind gut.
So, jetzt kommt gerade die Sonne, prima, wir machen Pause. Also irgendwie schnell die klammen Socken da irgendwie ausgebreitet und vielleicht das T-Shirt, das wir dabei hat, das so auch klamm war. Ne? Und das hilft dann richtig.
Wobei man solche Dinge natürlich auch sehr gut außen an den Rucksack ranbinden kann. Also wenn es dann eher trocken ist tagsüber und die Sonne ab und zu rauskommt, das glaube ich, haben auch viele schon gemacht. Ich mache es regelmäßig, dann werden halt solche Sachen sofort, gerade so, man hat ja auch mal was gewaschen, vielleicht unterwegs, Unterwäsche, Socken und so weiter, ein nasses Handtuch vielleicht noch dabei. Das kann man ja alles draußen an die Riemen binden. Das sieht zwar nicht toll aus, aber ich meine, es trocknet halt während der Tour dann.
Ne? Ja, und auch durch den Wind, der doch immer wieder mal geht, ne, hat man da eigentlich schon eine ganz gute Idee, wie man das trocknen kann.
Aber bevor wir das jetzt unterschlagen, das Wichtigste ist wirklich, ich meine, dass man mit wirklich wasserdichter Kleidung nach Skandinavien auf eine Trekkingtour geht, ist ja irgendwo klar. Aber was, glaube ich, immer noch nicht so ganz angekommen ist, dass man wirklich auch leistungsstarke Unterwäsche trägt. Mhm. Und die ist maßgeblich. Wenn ich irgendwas anhabe auf der Haut, was irgendwie wirklich einen auskühlt, wenn es nass ist. Und das ist nicht nur Baumwolle, das sind auch reine Wollshirts. Wenn ich ein 100%iges Merino-Shirt anhabe und es wird richtig nass oder ich schwitze sehr stark, weil es halt am Rücken ja sowieso, weil der Rucksack da aufliegt und ich strenge mich stark an. Wenn das richtig nass ist, also so, dass es wirklich dunkel wird und feucht und sich nass anfühlt, dann ist auch Wolle richtig kalt auf der Haut. Mhm. Ja, und das dauert dann ewig, bis es trocknet. Also würde ich jetzt so nicht empfehlen, sondern eher dann entweder, wenn dann reine Wolle sein muss, dann würde ich die Netzvariante bevorzugen. Mhm. Die gibt es von Aclima, gibt es das Woolnet. Das sieht dann eben etwas behämmert aus, aber man sieht ja da oft meist nicht so viele Leute. Zumindest sehen die eigentlich in der Unterwäsche rumlaufen. Und ich glaube, in Skandinavien wäre es auch egal, weil ich glaube,
die sind auch eher unerschrocken, was das
angeht. Ja, genau. Ja, also das ist dann wirklich so ein Netzhemd und Netzhose. Das funktioniert super und das klebt auch nicht nass am Körper, auch wenn es richtig, richtig durchfeuchtet ist. Und das gleiche gibt es jetzt von Ortovox mittlerweile auch. Wenn man wirklich reine Wolle haben will, sind das die beiden Produkte, wo man sagt, ja gut, die funktionieren. Bei Ortovox heißt es Thermovent. Ansonsten würde ich immer auf ein Mischgewebe gehen. Also Wolle schon toll, keine Frage. Gerade wenn man länger auf Tour ist, dann hält es halt die Gerüche so ein bisschen im Zaum und die Wärmeleistung ist ja auch klasse. Aber im Idealfall ist sie halt dann kombiniert mit Synthetikfasern. Auch der skandinavische Anbieter Woolpower macht es ja vor. Ich glaube, der Wollanteil liegt dabei 35-36% und der Rest ist dann eben Polyamid, Polyester etc., Elastan. Aber das ist super, das Zeug. Also auch wenn es richtig nass ist, man friert nicht, es klebt nicht kalt auf der Haut und es trocknet verblüffend schnell. Und das ist wirklich das A und O. Da kann man noch so eine gute Regenjacke haben. Wenn ich da drunter irgendeinen Murks anziehe, dann bringt mir das nicht. Dann war es eigentlich rausgeworfenes Geld für die Jacke.
Ja, oder man nimmt sich eben ein reines Wollteil als Wohlfühl-Shirt für abends oder für nach der Jogging, wenn man das andere vielleicht rauslüftet und sagt, Mensch, und dann habe ich abends so ein richtig schönes Wollding, wo man dann auch nicht so arg rummüffelt, ne? Also dass man auch eben wieder mentale Stärke, das hatten wir vorhin schon, so ein Wohlfühl, so ein Wohlfühlmoment hat, ne? Also das kann ich mir gut vorstellen, dass man dann tagsüber doch eher das Atmungsaktive anhat, eben mit mehr funktionellen Fasern drin und abends so zum sich wohl und heimisch fühlen, vielleicht dann doch das reine Wollteil, wenn man da.
Ja, klar. Gute Lösung, ne? Keine Frage. Also auf Bergtouren mache ich das häufig so, dass ich, da wird es ja auch wirklich sehr anstrengend und sehr, sehr heiß tagsüber. Da braucht man den maximalen Kühlungseffekt. Dann ziehe ich irgend so ein Stinke-Shirt an, also ein reines Polyester-Shirt. Die funktionieren halt einfach super. Mhm. Die kühlen richtig schön stark, wenn man schwitzt, aber am Abend müffeln sie dann. Und dann nehme ich halt ein reines Wollshirt mit. Das ziehe ich dann auf der Hütte an. Und in der Zeit kann ich halt das Synthetik-Shirt am Hüttenbrunnen auswaschen, auswringen für den nächsten Tag. Dann hängt man es
irgendwo. Und das trocknet ja auch schön schnell. Genau. Wobei wir wieder bei dem Thema sind, wenn es nass wird.
Ne? Mit so zwei Shirts ist das die perfekte Lösung. Ja. In Skandinavien setze ich meistens auf eins, was dann eben auch was dann eben so ein Mischgewebe ist. Das ist super.
Und wie du sagst, da trifft man auch nicht so viele Leute wie jetzt auf Berghütten oder in Alpen, wo, sag ich mal, es doch eine dichtere Population gibt, ne, wo man einfach noch mehr Leute hat und dann vielleicht auch nicht aus sozialen Gründen dann doch lieber noch ein zweites Shirt dabei hat. Jetzt hast du ja aber gerade schon die Bergtouren angesprochen. Du machst ja auch viel Höhentouren und richtige Bergsteigerei, wo ich immer wieder meinen Hut vorziehen muss. Ne? Also da hört's bei mir auf. Ich wandere gern, streng mich gerne an, aber wenn es so richtig mit Seil und sonst was losgeht, da bin ich eigentlich raus aus der Nummer. Was macht man denn, wenn man jetzt im alpinen Bereich, angenommen mitten in der Hochtour oder in der Besteigung, so richtig nass wird? Hat man da auch irgendeine Chance? Angenommen, ist es auch noch kalt, ist es ja gerne in der Höhe, selbst im Hochsommer. Ja. Wie gehe ich da mit diesem Problem Nässe und Kälte um?
Das hängt so ein bisschen davon ab, wo man sich gerade befindet und welche Fluchtmöglichkeiten man hat und was da so in der Nähe und wie man auch ausgerüstet ist. Also oft, man geht ja meist auf eine Hochtour, ohne irgendwie das jetzt sagen wir mal Zelt und sowas mitzunehmen, ja sowieso.
Man das ist meistens auf, von der Basis aus, ne?
Dass genau, man sagt, von der Hütte
so eine Tagestour
oder vom
sozusagen,
Biwakplatz aus oder sowas. Ja. Nicht. Und ich meine, da wäre man schon doof, loszugehen, wenn es halt wirklich richtig übles Wetter wird. Also auf eine Hochtour geht man eigentlich nur, wenn das Wetter sicher ist. Aber klar, natürlich, nicht immer sind Wetterberichte zuverlässig. Das kann schon mal passieren. Also da ist natürlich das Beste, schnell wie möglich umzukehren. Weil gerade wenn es einen Wettersturz gibt mit viel Regen und auf 4000 Meter Höhe, bleibt es dann oft nicht bei Regen und das friert dann schnell. Das wird nicht nur irgendwie zu Schnee, das wird auch alles zu Eis. Dann kommt man nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Also ich glaube, da hilft am ehesten schnell umkehren. Wenn es aber zu spät ist, dann muss man sich halt irgendwie gucken, dass man sich einen Schutz sucht. Nicht? Da gibt es halt Möglichkeiten, was ich, wenn man Glück hat, einen Felsvorsprung, ein Biwaksack sollte eigentlich immer dabei sein, wenn man halt eine längere Hochtour macht, eine anspruchsvollere und das Wetter vielleicht nicht so ganz hundertprozentig sicher ist, dann denke ich mal, sollte ein Biwaksack auf jeden Fall dabei sein. Der hilft
viele ja auch. Viele schwören dann ja auch auf diese Rettungsdecken, ne? Die sind ja wirklich ganz klein verpackbar aus dem Erste-Hilfe-Set.
Ja, das ist.
Die schon mal helfen, ne? Das weil das trägt ja wirklich nicht arg auf. Das kann man locker einfach mitnehmen.
Ja.
Und ich glaube, im Notfall, da bist du echt froh. Ich weiß gar nicht mehr, ob jetzt die goldene oder die silberne Seite nach innen muss, welche stärker die Wärme eben hält, wenn man sich da notdürftig drin einwickelt. Aber das kann man ja auch nochmal nachlesen. Also
ich glaube, das ist die silberne, aber ich glaube, das ist kein großer Unterschied. Wichtig ist ja auch da, dass man halt wirklich winddicht verpackt ist sozusagen. Und diese Rettungsfolien, klar, die sind natürlich ultra klein verpackbar und wiegen halt irgendwie irgendwie 80 Gramm, das ist toll, aber man kriegt auch schon für 120 Gramm ultraleichte Biwaksäcke, die dann auch wirklich nicht nur eine Decke sind, die halt irgendwie rumflattert und die man sich dann irgendwie unter den Hintern schieben muss, wenn man sich irgendwo hinlegt, sondern einen richtigen Sack, wo man dann reinsteigen kann, den man zuziehen kann bis auf dem Atemloch. Die wiegen nicht so viel mehr und die sind, da gibt es auch Modelle, die verpackt nicht viel größer als eine Kiwi sind oder vielleicht ein kleiner Apfel. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil das kann die Rettung sein, bevor man dann, wenn man Empfang hat, dann notfalls dann irgendwann den Heli rufen muss, wenn es dann halt gar nicht mehr anders geht. Gut, ich bin einmal in so eine Situation tatsächlich gekommen. Das war auch ein bisschen fahrlässig. Da haben wir einen Biwak gemacht, weil uns der Hüttenzustieg zum Einstieg in die Wand zu weit war. Und das war auch spät im Jahr und der Gletscher, da konnte man nicht mehr so richtig rüber. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir von woanders los und machen einen Biwak und lassen unten das ganze Biwakzeug liegen, gehen rauf auf den Berg und gehen dann einfach wieder am Abend runter zu unserem Biwakplatz. Das Wetter war auch super angesagt, es hat auch alles gepasst. Und wir haben auch nichts dabei gehabt, weil wir so sicher waren, dass das alles so super klappt. Und wir waren früh auf dem Gipfel und wollten dann absteigen und der Abstieg funktionierte nicht mehr, weil, wie gesagt, es war spät im Jahr und da haben sich solche Spalten gebildet, die haben wir einfach nicht überbrücken können. Und es war dann irgendwie das war dann irgendwann 17 Uhr und wir haben den Biwakplatz schon fast gesehen, aber es war einfach keine Möglichkeit, da runterzukommen.
Ach du je.
Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben auch überlegt, jetzt ist wohl der Heli fällig, weil das im September und dann war auch immer noch über 4000 Meter hoch. Da wird es ja dann kalt und wenn man gar nichts dabei hat, also ich glaube, wir hatten schon irgendwie eine leichte Windjacke dabei und so ein bisschen Zeug, aber auch dann nichts mehr zu essen und nichts. Und zum Glück hat mein Partner, der dabei war, auf seinem GPS dann gesehen, dass da in der Nähe noch eine Biwakschachtel ist. Sowas gibt es dann ja auch.
Von der wusste ich gar nicht.
Und dann sind wir dann dahin gegangen.
Und die war auch zum Glück offen, wie sie es gehört.
Genau, das war in der Schweiz, das war natürlich offen, ja. Dummerweise war da weder Kocher noch irgendwas, noch Wasser, noch gar nichts. Das war sehr ungewöhnlich, weil normalerweise ist dann normal auch immer irgendwie eine Möglichkeit zu kochen.
Ich kann gerade sagen, meistens hinterlässt jemand ja doch noch ein Päckchen Spaghetti oder irgendwas, ne? Dass du irgendwas hast. Ne?
Nichts außer Reis und den konnte man so nicht essen.
Ja.
Also es war wirklich doof, aber und von da aus sind wir dann tatsächlich dann am nächsten Tag mit den letzten.
Ihr habt da übernachtet.
Haben dann übernachtet, dann kam noch ein Schneesturm nachts rein, der war gar nicht angekündigt.
Ach du Herrje.
Oh je. Da ist dann auch noch ein Bergführer mit seiner Klientin reingeflohen am nächsten Morgen, der auch ganz überrascht war, dass es plötzlich anfängt zu schneien. Ein und hat uns da gesehen und von dem haben wir dann ein bisschen was zu futtern gekriegt, weil wir sahen, glaube ich, elendig aus und sind dann...
Im Tausch gegen trockenen, ungekochten Reis, ne?
Gegen einen warmen Händedruck, glaube ich. Mehr hatten wir da nicht mehr und der fiel auch äußerst schwach aus. Aber wir sind dann, haben uns dann noch zur Bergstation dann schleppen können anschließend. Das war in dem Fall Klein Matterhorn Station und sind dann für teuer Geld mit der Bergbahn runter und mussten dann wieder zu unserem Biwakplatz aufsteigen und die Klamotten holen. Das war alles ziemlich blöd, aber immerhin sind wir noch ohne Bergrettung durchgekommen. Wenn man so eine Biwakschachtel hat, ist das nicht schlecht, beziehungsweise ein GPS, auf dem sowas vermerkt ist, gell, kann auch helfen. Also gute Vorbereitung ist das A und O. Aus solchen Fehlern hat man dann ja auch.
Ja, sicher. Vor allem, wenn du denkst, gehen wir kurz hoch und bis zum Gipfel hatte das ja auch schön geklappt, dieser Plan. Und dann kamen die Dinge, wo es nicht mehr so reibungslos ging. Aber gut, schön
zu hören. Man kann sich aber auch verletzen. Das vergisst man ja auch schnell, dass man sagt, hey, dann kann ja nur irgendwie was Blödes passieren, kann ja ein Steinschlag sein oder man verknickt sich den Fuß und kommt nicht mehr weiter.
Ja.
Da muss man halt auch schauen, hey, habe ich die Möglichkeit, hier irgendwo in der Nähe Zuflucht zu finden? Biwakschachtel ist natürlich ideal. Habe ich überhaupt die Möglichkeit, von hier wieder wegzukommen, auch am nächsten Tag? Und wenn nicht, dann muss man halt die Bergwacht rufen. Für sowas ist sie dann ja wirklich da. Aber ich denke, man sollte schon klar überlegen, kann ich wirklich... Geht es wirklich nicht mehr anders? Ich glaube, der Trend, gleich die Bergwacht zu rufen, dem sollte man sich vielleicht nicht anschließen. Aber man merkt dann schon, wenn es dann eng wird, glaube ich.
Ich glaube, da ist die Bergwacht auch sehr froh, wenn das nicht nicht wegen jeder Kleinigkeit dann gleich irgendwie der Heli bestellt wird irgendwo. Ne? Jetzt haben wir es schon so halb angesprochen, aber wann ist denn so ein Punkt, wo du abbrechen würdest? Jetzt klar, du bist am Berg, Schlechtwettereinbruch, du hast noch eine Chance, gut wegzukommen, da bricht man einfach ab. Aber auch ich denke mal bei einer Trekkingtour, wenn man wirklich unterwegs ist, ja, und eben diese Situation, ich habe gerade erst angefangen mit dem Trek und ja, habe eigentlich nur einen Track vor mir oder ein ganzes Stück vor mir. Gibt es da einen Moment, wo du sagen würdest, okay, ich bin jetzt so nass geworden, Wettervorhersage ist schlecht, brech ab? Oder sagst du, nee, das kann man schon in jedem Fall mal weiter durchziehen?
Ja, das ist immer eine recht individuelle Entscheidung, aber ich glaube, man sollte sich erstmal darauf besinnen, wie denn die Chancen sind, weiter durchzukommen. Man kann ja auch nass weiter wandern, wenn man halt einen trockenen Zufluchtsort hat und wenn man genug zu essen hat, wenn man genug Brennstoff hat, also auch warme Mahlzeiten und Tee etc. Zubereiten kann, dann muss man ja nicht abbrechen, zumal es ja relativ selten ist, dass in Skandinavien das Wetter jetzt über viele Tage hinweg chronisch schlecht ist. Das kommt ja eigentlich kaum vor, sodass ich meine Sachen eben unterwegs, wie wir es vorhin angesprochen haben, ja dann auch wieder trocknen kann und dann mich freue, nicht abgebrochen zu haben, gell?
Ja, das kommt noch dazu, ne? Wenn man dann abbricht, dann ärgert man sich vielleicht im Nachgang so, hätte ich da einen Tag noch die Zähne zusammengebissen, wäre das eigentlich vielleicht gut gegangen, ne?
Ja, und die Frage ist ja auch die Alternative, wie breche ich ab, ne? Also,
ja.
Da in der Situation, die ich anfangs geschildert habe in Skandinavien, wir hatten da überhaupt kein Handyempfang. Also da hätten wir gar nicht abbrechen können. Wir hätten dann natürlich irgendwo, gab es dann immer so Wege, die dann runter ins Tal führten. Mhm. Aber nee, also solange man irgendwie noch sich bewegen kann. Und ich meine, es wird ja im Sommer da auch nicht minus 20 Grad. Also da kommt ja, man ja immer weiter durch. Ne?
Ich meine, man hat lange Tage, wo man dann eben auch lang gehen kann und zumal man sich dann eben ja auch lang bewegt und eben sich warm hält und vielleicht auch wieder ein bisschen trocken legt. Ne?
Ja, genau. Also natürlich, ja, wenn man natürlich eine Hüttenmöglichkeit hat, dann ist es sowieso noch was ganz anderes. Man trifft ja auch vielleicht Leute und vielleicht können die einem auch irgendwie hier und da helfen, wenn einem irgendwas Spezielles fehlt. Vielleicht der Kocher ist ausgefallen oder irgendwas. Da gibt es ja immer noch genug Möglichkeiten. Aber das ist ja eine sehr individuelle Entscheidung und hängt dann wirklich arg davon ab. Ich denke, wichtig ist, wenn man halt wirklich sieht, man kann weitergehen, es funktioniert, ich sterbe nicht, dann kann man das ja machen. Ja. Also, aber wenn man halt irgendwie schwer verletzt ist und man kommt kaum noch voran, dann denke ich mal, ist die Sache ja eindeutig, ja.
Ja, das ist vor allem bekommt der Spaß dann ja auch ein ziemlich großes Loch, ne? Also irgendwie, man macht das ja eigentlich auch eher zum Vergnügen und nicht, weil man es muss, so ein Trekking-Abenteuer.
Da würde ich auch eher sagen, dann lieber mal irgendwie, das ist natürlich schlau, wenn man das von vornherein einkalkuliert, einen Tag Pause machen, sagen, hey, das Wetter ist mies und wahrscheinlich bleibt es jetzt, kann ja sein, dass es morgen auch noch richtig mies ist. Manchmal hat man ja einen Empfang, dann kann man das ja auch checken. Und dann bleibt man halt einfach 2 Tage im Zelt und wettert das Ganze ab. Und wenn man das nicht eingeplant hat, dann und man kann es am Ende nicht rauslaufen, also längere Etappen gehen, dann kann man ja gucken, ob man die Tour verkürzt oder so. Man muss ja nicht gleich abbrechen. Ja. Ich meine, dafür ist das ja auch alles viel zu aufwendig und teuer, bis da oben hinzukommen. Nur um dann nach einem Tag Regen zu sagen, ach nö, jetzt bin ich nass, jetzt gehe ich nach Hause.
Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja, nee, da hast du recht. Also ein bisschen Biss gehört dann wahrscheinlich auch mit ins Gepäck. Genau. Aber jetzt haben wir schon so ein paar Worst-Case-Szenarien gehabt. Ich würde jetzt gerne nochmal zurück auf Anfang gehen. Was kann ich denn machen im Vorfeld, damit es gar nicht so weit kommt, damit ich mich wirklich gut vorbereitet habe, sei es jetzt mit Ausrüstung oder Wetterchecken, haben wir ja schon genannt. Aber was würdest du sagen, was muss ich mir an Ausrüstung für so eine längere Tour zusammenstellen, damit es auch wirklich gut funktioniert?
Also wenn wir jetzt im Hinblick auf Wetterschutz natürlich das Ganze sehen, klar, es ist wichtig, dass einfach die Ausrüstung wasserdicht ist. Also ich habe meine Jacke, ich habe meine Hose. Wenn ich die schon länger habe, dann wird sie wahrscheinlich nicht mehr sehr gut abperlen. Ja, sie ist dann, wenn es vernünftige Sachen sind, trotzdem noch weiterhin wasserdicht, aber nicht mehr besonders atmungsaktiv. Was eben dann auch bedeutet, dass wenn ich halt gehe, das Ding dann von innen irgendwann durchfeuchte. Wichtig ist also, dass dieser Oberstoff weiterhin abperlt. Das heißt,
waschen und imprägnieren am besten.
Waschen und imprägnieren, ne? Wenn man trocken hat, das im Trockner zu reaktivieren, die werkseigene Imprägnierung.
Sonst geht's auch im Backofen. Hatte mir Frank schon geraten, habe ich auch schon ausprobiert.
Okay, ja, je nachdem, wie groß der Backofen ist. Ich glaube, in meinem wird's eng. Aber
ich meine, Regenhose, Regenjacke hatte ich da schon mal frisch imprägniert dann reingetan. In der Tüte.
Okay. Also ja, ich habe zum Glück einen Trockner.
Ich nicht. Gut, ja, also, aber ich kann sagen, der Schick von Frank hat wunderbar funktioniert.
Ja, das ist ja schön. Und genau, wie das alles funktioniert, also, da haben wir ja auch ganz viele Infos bei uns auf der Website. Da kann man ja nochmal nachschauen, wie funktioniert das Waschen. Würde ich auf jeden Fall vor einer längeren Trekkingtour machen. Also sowohl bei der Regenhose als auch bei der Regenjacke. Bei den Schuhen genauso, die wirklich einmal das auch als Anlass nehmen, zu sagen, hey, ich mache eine lange Tour, da muss alles funktionieren. Mhm. Jetzt putze ich mal meine Schuhe richtig und wachse die wieder richtig ein und imprägniere sie, dass ich dann auch unterwegs auch viel Spaß habe. Und dann auch nicht vergessen, abseits von der Bekleidung, den Rucksack. Also die Regenhülle ist ein guter provisorischer Schutz, aber wie wir ja schon wissen, die hilft halt nicht zu 100%, die schützt nicht zu 100%. Besser ist es natürlich oder additional, dass man dann eben die empfindlichen Sachen, das heißt Wechselwäsche und vor allem Schlafsack und Isomatte, in Wasserdichte, also in verschweißte kleine Packbeutel. Gibt es ja von verschiedenen Marken, sind nicht teuer, die haben abgeklebte Nähte, die sind wirklich dicht, die haben Rollverschluss, dort reinpackt, sodass es wirklich auch trocken bleibt, selbst wenn man im Bach fallen sollte.
Und man hat Ordnung im Rucksack, das finde ich auch ganz schön. Ordnung, weil wenn man die Socken oder was man sonst an Kleinkruscht hat, dann noch irgendwo verteilt und um die Lücken stopft, das ist zwar ganz praktisch, um das schön kompakt zu kriegen, aber wenn man dann schnell was sucht.
Aber dafür kann man ja dann auch irgendwie Müsli-Riegel nehmen oder Müsli-Packungen oder sowas.
Ja,
das kann man ja alles in die Lücken stopfen. Das ist ja dann nicht so dramatisch. Die sind ja eh schon meistens wasserdicht verpackt. Aber den Rucksack selber kann man auch imprägnieren. Und genauso das Zelt. Also da gibt es ja auch Mittel von diversen Marken, ob das ein Fibertech ist oder Nickwax. Die stellen da gute Sachen her, mit denen man halt auch seine Ausrüstung, also seine Hardware imprägnieren kann. Das hat nicht nur den Vorteil, ich meine, da muss es ja nicht atmungsaktiv sein beim Rucksack, aber der große Vorteil ist, dass wenn das Material imprägniert ist, dann saugt der Oberstoff vom Rucksack hier auch keine Feuchtigkeit auf und bleibt leicht. Also er trocknet natürlich schneller, wenn ich ihn in der Apsis habe und hat man da nicht so einen nassen Sack, der dann irgendwie auch noch irgendwie abdampft, im Zelt abdampft und weiter Feuchtigkeit produziert, sondern der Rucksack, den kann man dann einfach mal ausschütteln und dann ist der wieder trocken. Und ich würde das alles drei machen. Ich würde eine Regenhülle mitnehmen, ich würde die ganz empfindlichen Sachen in wasserdichte Packsäcke packen und ich würde den Rucksack vorher immer auch nochmal richtig gut imprägnieren. Und genauso beim Zelt, wenn man da ein Modell hat, was also gerade Zelte, die jetzt nicht irgendwie 1.000 Euro gekostet haben, also aus mehrfach silikonbeschichtetem Material bestehen, was ja sehr hydrophob an sich schon ist, also den Regen einfach sehr, sehr gut abperlen lässt, sondern ein Modell hat, das halt mit einer PU-Beschichtung innen auskommt und abgeklebten Nähten. Da kann es schon sein, wenn das Zelt ein paar Einsätze hinter sich hatte, dass auch da sich der Oberstoff sehr schnell vollsaugt. Das Zelt wird dadurch ja auch viel schwerer. Das muss ich ja dann auch wieder verpacken, im Rucksack dann mitnehmen. Klar, der Packsack ist meist wasserdicht, sodass die Nässe dann eben auch da in diesem Sack dann bleibt. Aber das Zelt wiegt dann einfach auch mehr.
Ne? Also der Punkt Gewicht, der ist ja wirklich nicht zu unterschätzen, gerade wenn es um Nässe geht. Ne? Weil das einfach, das stimmt. Es ist ja nicht nur unangenehm, wenn es irgendwie ein bisschen klamm ist oder nass ist. Aber wenn es dann auch noch schwer wird, gerade der Rucksack. Also ich kann mir vorstellen, wenn der sich vollsaugt, das kann schon mal, was weiß ich, 500 Gramm irgendwann ausmachen bei so einem großen Trekking-Rucksack.
Also könnte ich mir auch vorstellen.
Dass und in der Summe mit anderen Ausrüstungssachen.
Ja, genau.
Da ist man dann schnell bei doch einem gehörigen Gewicht.
Was auch in dem Zusammenhang gut ist, ein kleines, also ein Outdoor-Handtuch nimmt man ja eh meist mit auf einer mehrtägigen Tour. Also diese schnell trocknenden, ausfringbaren, meistens bestehen die ja aus Polyester. Sind ja
auch die werden auch ratzfatz trocken, das ist echt cool.
Genau, flauschigen Modell dabei. Da ruhig auch noch ein kleines Extramodell, nicht nur für sich selbst mitnehmen, sondern für das Zelt. Also wenn das am nächsten Morgen innen voller Kondenswasser ist, zum Beispiel das Zelt, weil man eine windstille Nacht hatte und dann bildet sich ja gerade bei größeren Temperaturunterschieden, also nachts wird es ein bisschen kühler, drinnen ist es natürlich halbwegs warm, wo man da schläft, dann bildet sich ja auf der Innenseite des Außenzeltes sehr viel Kondenswasser. Und wenn man das am nächsten Tag nicht abgetrocknet bekommt, weil es einfach nicht vom Wetter her nicht passt, dann kann man diesen Lappen nehmen und einfach dieses Außenzelt von innen auch während des Regens einfach abtrocknen, dass es wenigstens da schon mal trocken ist, ausfringen immer mal wieder abtrocknen und so weiter und dann das Zelt erst verpacken. Das ist halt auch, da spart man auch ordentlich Gewicht
und Nässe.
Also wenn ich
ein klitschnasses Zelt... Also das ist schon, glaube ich, einiges, was man da rausbringen kann durch so eine Aktion.
Genau, weil wenn ich das verpacke, dann ist nicht nur das Außenzelt innen nass, sondern die Nässe kommt dann ja durchs Innenzelt durch, durch das Stopfen im Packsack und geht dann auch auf den Boden etc. Das heißt, wenn ich abends das Zelt aufbaue, habe ich ein klitschnasses Zelt von innen. Also da ist so ein Handtuch ist echt Gold wert. Das wiegt so ein halbes Handtuch, ich habe es mal gewogen, 40 Gramm, wenn man das nicht viel größer macht als ein Waschlappen, und das reicht ja vollkommen aus. Und damit kann man dann
zumal man es ja immer wieder bringt, ne? Also wenn es so richtig nass ist. Aber das ist eine gute Idee, weil das ist immer nämlich mein persönlicher Horror irgendwo, wenn ich auf einer längeren Tour bin. Und ich habe ja wirklich nichts dagegen, mich auch mal ein bisschen zu quälen und auch mein Shitwetter abzumachen. Aber was ich echt nicht ab kann, ist dann zu wissen, so jetzt packe ich das Zelt ein und ich werde es abends nasser wieder aufstellen müssen. Als ich es eingepackt habe und ich muss auch noch drin schlafen. Also das ist für mich so, persönlich ist es so, da kann ich dann schon schnell die Lust verlieren, sagen wir es mal so, und auch etwas übellaunig werden, weil das finde ich dann schon sehr unschön.
Das ist dann sehr unschön, genau. Und was man natürlich außerdem noch machen kann, gerade wenn man ein Zelt hat, bei dem das Innenzelt im Außenzelt eingehängt ist. Das ist ja in Skandinavien sehr praktisch, wenn man es dann im einen Rutsch aufbaut und nicht erst das Innenzelt aufbauen muss und dann regnet es und wird nass und dann muss man dann schnell das Außenzelt rüberwerfen. Also ganz oft nimmt man da ja so ein Zelt mit, wo das Innenzelt bereits zusammen mit dem Außenzelt aufgebaut wird. Aber wenn wir eben diese Situation jetzt haben, dass es da innen voller Kondenswasser ist, ruhig das Innenzelt auch aushängen und separat verpacken. Das ist sogar noch besser. Also ich habe es bei Regen auch häufig so gemacht, dass dann uns wetterfest angezogen haben, den Rucksack im Zelt gepackt, alles rein, bis eben auf das Zelt dann selbst, gell? Und dann knüpfst du das Innenzelt einfach aus, schiebst es so ein bisschen zur Seite und hockst dann irgendwann auf der Grasnarbe unter diesem Außenzelt, kannst aber dieses Innenzelt, was aus, natürlich ist der Boden am Innenzelt manchmal auch noch nass von außen, aber das ist dann auch alles, ansonsten ist das Ding ja relativ trocken und das verpackst du dann separat. Und dann brauchst du nur noch nachher, dann machst du das die Schleusen auf, bis zuletzt hast du dann gewartet, bist auch schon abmarschbereit und dann musst du nur noch kurz raus, Zeltstangen raus, Heringe raus und das nasse Ding einmal, zweimal ausschütteln und dann rein in den Rucksack und weiter.
Und am besten schön separat verpacken, nochmal vielleicht auch nochmal einen wasserdichten Beutel, damit die anderen Sachen nicht feuchtet. Ne?
Ja, also auf jeden Fall.
Und dann kann man es aber auch in der Sonnenlücke ratzfatz aufstellen, wenn man das schon getrennt hat und wieder durchtrocknen. Also das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee. Genau. Und hat mal für die Pause noch einen schnell aufgestellten Wind- und Wetterschutz, ne? Also bei der nächsten Gelegenheit, weil man nicht noch Innenzelt und alles hat, sondern nur das Außenzelt. Also das kann man dann wirklich multifunktional auch benutzen.
Ja, das hat sehr viele Vorteile. Du sagst es.
Also praktisch zwar ein bisschen lästig, klar, das rein-rausknüpfen, aber ich glaube, die Vorteile überwiegen dann tatsächlich in dem
Moment. Ja, und wer das kennt in Skandinavien, und es kann ja tagsüber wirklich mal garstig sein mit dem Wind und dem Regen und dann ist man ein bisschen höher und Hardanger Witter rennt man ja sowieso zum Beispiel, obwohl das ja eher Südskandinavien ist, auf über 1000 Meter rum, da ist es ja August manchmal auch teilweise so irgendwie einstellige Werte. Und wenn man dann eine Pause machen will, wenigstens mal irgendwie ein bisschen was trinken und Mittagspause machen, und das regnet die ganze Zeit, da ist das super, wenn man schnell einfach nur das Außenzelt aufbaut, zwei, drei Hängeringe rein, dass das Ding halt irgendwie nicht zusammenfällt, und dann setzt man sich darunter auf die Grasnarbe oder auf den Rucksack dann drauf und kann gemütlich Pause machen. Das ist super.
Und kann dann auch sich ein bisschen wieder regenerieren, vielleicht sogar ein bisschen abtrocknen drunter, wenn man Glück hat. Jetzt hast du schon einiges gesagt, was man macht, damit die regenfeste Kleidung oder der Regenschutz dann wieder in Form kommt. Angenommen, das ist jetzt wirklich in die Jahre gekommen. Ich sag, das ist mir zu alt. Ihr habt im aktuellen Heft in der 525, die ab 1.4. am Kiosk ist, einen sehr schönen Test, nämlich mit 24 Regenjacken und 12 Regenhosen.
Richtig.
Das ist super. Also da kann man sich schon mal informieren, wenn man das, was man jetzt schon jahrelang benutzt hat, einfach nicht mehr so richtig funktioniert, kann man einfach mal schauen, was gibt denn der Markt her, wie hat Outdoor getestet, was schneidet besonders gut ab, was ist was für mich. Jetzt trotzdem kurz an dich die Frage, was macht für dich regenfeste Kleidung aus, Boris?
Dass sie einen trocken hält.
Ja, das ist klar, aber auf was, oder sagen wir anders, auf was achtest du genau? Auf mehr Ausstattung oder sagst du, das muss möglichst robust sein?
Ja gut, das hängt ja immer davon ab, was man für eine Tour plant, gell? Also oder was man generell am häufigsten macht. Also niemand kauft sich da schließe ich mich mit ein, irgendwie mehrere Regenjacken zu Hause, sondern man hat ein Modell, das gefällt einem gut, das passt super. Das ist dann in der ersten Linie immer ein Kompromiss aus Gewicht, Ausstattung und Robustheit. Alles zusammen ist meistens dann eben schwer möglich. Preis spielt ja auch noch eine Rolle, gell? Also für Bergtouren, weil man wirklich jedes Gramm abwiegt, ist es natürlich fein. Man hat eine sehr leichte Hose und eine sehr leichte Jacke dabei, auch wenn die dann weniger abriebfest sind. Aber es sieht ja in der Regel schon so aus, selbst in alpinen Hochtouren mit Kraxelstellen, wenn es richtig schifft, dann renne ich ja nicht im Fels irgendwie die Wand drauf. Das macht ja keiner, ne? Also muss die da auch gar nicht so super robust sein. Ist also das Gewicht ganz klar im Vordergrund. Diese Produkte, die halt sehr leicht sind, das sind meist 2,5 Lagenprodukte. Das erklärt der Test dann auch etwas genauer, welche Konstruktionsmerkmale es da gibt. Aber die sind halt besonders leicht und klein verpackbar und gibt's auch für relativ günstiges Geld. Also man bekommt da richtig gute Modelle, das zeigen wir jetzt im Test auch. Gibt's schon, also sehr gute Modelle, gibt's schon für 200 Euro bei Jacken und für 80 Euro bei Hosen. Und die halten wirklich zuverlässig dicht und dampfen auch echt toll ab. Und für eine Skandinavien-Tour, wo man halt weiß, man hat das Zeug wahrscheinlich häufiger an. Und das ist nicht nur ein Notregenschutz, den man im schlimmsten Fall mal irgendwie braucht, weil man den Wetterbericht nicht richtig verstanden hat oder der sich geirrt hat. Da nimmt man natürlich etwas robustere Sachen mit, wenn man davon ausgeht, dass man da vielleicht dann doch mal irgendwie einen halben Tag irgendwie dann doch mal im Regen rumrennt. Dann hat man diese garstigen Sträucher da, dieses Weidengestrüpp ja relativ häufig da oben, wo man dann eben auch gerne mal mit den Hosenbeinen hängen bleibt.
Und auch der Rucksack reibt, ne? Also wenn man da
eine
Jacke hat mit einem relativ dünnen Rücken- oder Schulterstoff, wo einfach gespart wurde und gesagt wurde, hey, wir setzen da auf Leichtigkeit, das kann sich dann halt bei einem Mehrtagestreck halt auch relativ schnell nicht durchrubbeln, aber das Material wird einfach angegriffen durch die Reibung von Rucksackträgern. Ne?
Genau, und da kann man ruhig da würde ich ein etwas robusteres Modell nehmen, was auch eine ganz gute Ausstattung hat. Das heißt, wie gesagt, ich habe das Ding den ganzen Tag an. Ich hätte dann auch ganz gern irgendwie zwei Taschen, die hoch genug gesetzt sind, dass ich da auch mit den Händen reinkomme, wenn ich den dicken Rucksack-Hüftgurt umhabe. Ich brauche eine anständige Kapuze, die ein richtig gutes Schild nach vorne hat, weil da oben ja auch meistens auch ein ziemlich starker Wind weht, auch von der Seite. Also am besten hat man wirklich so ein Schild, der so ein bisschen rumgeht und wie so eine Art Tunnel vor dem Gesicht abschließt. Und eine Hose, die halt irgendwie auch verstärkt ist unten und auch nicht beim ersten Weidensträuchlein dann irgendwie punktiert wird. Das Gewicht spielt daher auch insofern nicht die Rolle, die es in den Alpen spielt, weil man halt nicht so viele Höhenmeter zurücklegt und weil man ja insgesamt auch etwas schwerer bepackt unterwegs ist. Also wenn ich mit 30 Kilo Rucksack rumrenne, dann ist es jetzt nicht so entscheidend, ob die Jacke vielleicht 300 oder 200 Gramm wiegt. Aber wenn ich in den Alpen halt irgendwie mit einem 8 Kilo Rucksack halt auf den Berg schnell steigen möchte und die Luft eh schon dünn ist und ich am Anschlag bin, da ist es halt schon irgendwo, sind 100 Gramm dann schon irgendwo eine Marke, die man vielleicht bedenken könnte. Also dann hätte man zwei Produkte. Also wenn man wirklich beides macht, wenn ich halt solche Alpin-Touren mache und Skandinavien-Touren, dann würde ich wirklich dafür plädieren, zwei Sets sich zuzulegen. Gerade das Alpine kommt ja dann nicht so häufig zum Einsatz, im besten Fall. Ansonsten fährt man mit dem Allround-Modell auch ganz gut. Und da haben wir jetzt ja auch in dem sehr großen Test, den wir da gemacht haben, das ist also wirklich alles über Regenjacken und über Regenhosen. Da haben wir auch einen großen Jackenfinder eingebaut, wo man halt bestimmte Fragen halt, das ist so ein Entscheidungsbaum, da beantwortet man ein paar Fragen und dann weiß man, welche Jacke man braucht, welchen Typ Jacke man braucht. Man kriegt auch spezielle Produktempfehlungen. Das sind dann die Modelle, die bei uns im Test besonders gut abgeschnitten haben. Also brauche ich ein Leichtmodell, brauche ich eine Allround-Jacke zum Wandern oder brauche ich eine Bergsportjacke, eine Trekkingjacke und so weiter und welche Modelle sind da empfehlenswert. Also das ist eine sehr gute Orientierungshilfe.
Ja, es macht sogar Spaß, wenn man sich da so ein bisschen durch diesen Entscheidungsbaum durchfindet. Also ich gucke sowas auch mal gern an. Es gibt einem einfach einen guten Überblick. Vor allem kann man sich dann überlegen, ja, wenn das jetzt aber doch eher so ist und dann komme ich da raus. Also das ist so, da kann man so auch ein bisschen so Feinjustierung noch machen, wenn man ein Ergebnis kriegt, wo man denkt, vielleicht doch anders, hätte ich mir anders vorgestellt, kann man auch das wirklich nochmal ganz gut an diesem Entscheidungsbaum überprüfen. Ist das jetzt wirklich die Tour, für die ich das haben will oder passt die Jacke dann dazu? Und wie du gesagt hast, der Test ist auch sehr umfangreich, was ich schön finde, weil man wirklich so einen Überblick über das ganze Thema hat. Ich fand es auch sehr schön, diese diesen Aufbau der Jacke. Ihr habt da ein Schnittmodell drin, wo man einfach dann auch mal sieht, was sind die Lagen von der Jacke, wie baut sich sowas auf. Also, dass man da einfach mal, auch als Laie kann man da, glaube ich, recht gut durchsteigen, wie baut sich so eine Regenjacke eigentlich auf und worauf kann ich vielleicht auch achten.
Ja, und was ich auch besonders wichtig finde, ich meine, jeder denkt dann immer gleich an Gore-Tex, das ist auch ein ganz tolles Material, gar keine Frage, die stecken viel Geld in Entwicklung und das merkt man auch, das merken wir auch in den Tests, das Zeug ist wirklich richtig gut, aber es gibt auch Alternativen, die zum Teil günstiger sind und für den einen oder anderen vielleicht sogar besser geeignet sind als klassisches Gore-Tex-Material. Auch preislich natürlich, wie gesagt, deutlich attraktiver. Und die legen wir dort in diesem sehr umfassenden Artikel auch nochmal ganz klar dar. Was sind denn die Alternativen zu Gore-Tex, Dermizax, Texapor, C-Plex und so weiter, was es da alles gibt und was ist wie gut? Mhm. Ja, wie sind da unsere Werte und Erfahrungen? Also das ist schon sehr hilfreich.
Das ist sowieso ein kleines Materiallexikon. Jetzt genau. Speziell auf die Membranen bezogen, finde ich auch sehr schön, weil sich da ja insgesamt in der Entwicklung im Outdoor-Markt viel getan hat. Früher gab es halt nur Gore-Tex und Punkt. Mhm. Und dann gab es so ein paar andere Entwicklungen. Jetzt gibt es ja doch einiges. Und da kann man einfach mal gucken, na, was taugt mir am ehesten. Wie du sagst, wenn man der Preis eine Rolle spielt, kann man da auch ein bisschen gucken. Bin ich wirklich so oft draußen, dass ich so das High-End-Produkt brauche, das vielleicht teurer ist? Oder suche ich mir was raus mit einer ein bisschen kostengünstigeren Membrane, das ja nicht schlecht sein muss und das vielleicht auch für genau das gut taugt, was ich vorhabe?
Ja.
Also es gibt da eine gute Entscheidungshilfe. Also ich habe da schon gerne mal drüber gestöbert über diesen Test. Wie gesagt, der ist in der 525 drin. Da kann man sich rundum informieren über den aktuellen Regenjacken- und Regenhosenmarkt, was es so gibt und bekommt eben noch ganz viel Know-how dazu. Ist ab 1.4. am Kiosk das Heft, wo dieser Test drin ist, Heft 525.
Ja, gut, und dazu muss man auch sagen, wir haben ja auch viel auf der Website, aber in der Fülle und in der Genauigkeit ist es natürlich im Heft sehr schön dargestellt und ich würde auch sagen, besser dargestellt. Also gerade das mit diesem Entscheidungsbaum und diesen Pfeilen, das funktioniert online einfach noch nicht so richtig gut. Man findet zwar auch online sehr viel und die ganzen Informationen, wenn man sich nur grob informieren will, aber in dem Fall muss man schon sagen, bietet das Heft echt Mehrwert.
Und man kann auch gerne mal noch durch die älteren Podcast-Folgen durchstöbern, muss man auch bei der Gelegenheit sagen, weil ich habe mich mit dir und auch mit Frank eben schon sehr oft über Materialthemen unterhalten, auch über Tests und da ist eben auch immer ganz viel dabei, was für wen, was taugt mir, was gibt's für Entwicklungen am Markt, was gibt's für neue Materialien. Also es lohnt sich vielleicht auch einfach mal durch die ganze Podcast-Episoden durchzuscrollen, sich zu überlegen, oh, das ist ja auch ein schönes Thema, gerade zum Thema warm und trocken. Das kann ich mir nochmal angucken. Oder ich habe mich auch mit Frank schon sehr lang über Ausrüstungspflege unterhalten. Daher hatte ich eben auch diesen Tipp mit Imprägnieren geht auch im Backofen, wenn man keinen Trockner hat. Also solche kleinen Lifehacks sind da auch immer gerne bei unseren Gesprächen wieder mit drin. Und die kann man sich dann auch gerne nochmal anhören, die Folgen, und sich einfach nochmal ein bisschen informieren im Detail und findet immer wieder so ein nettes kleines Lifehackchen, was einem dann doch irgendwie weiterhilft. Jetzt haben wir aber ganz viel schon über alle möglichen Ausrüstungsfragen, was Trockenlegen, Warmbleiben angeht, gesprochen, Boris. Ich würde gern dich zum Schluss noch persönlich fragen, was denn so dein schlimmstes Erlebnis mit Absaufen und Durchfrieren war und wie du dich dann da rausgeschmuggelt hast. Du hast ja schon so 2, 3 Episödchen erzählt, aber vielleicht hast du noch eine im Hinterkopf, wo du sagst, Mensch, ja. Das kann als abschreckendes Beispiel dienen oder wie auch immer.
Ja, also eigentlich die ich angeführt habe, das waren eigentlich schon mit so die...
Das
die
waren schon die härtesten.
Das waren schon die brenzligsten. Ja, das waren schon die brenzligsten. Das in Skandinavien mit dem Gestängebruch und dem Zelt und mit dem ganzen Wetter. Dazu kam ja auch noch, dass sowohl meine Frau, die mitgelaufen ist, als auch ich, die dann auch noch Corona hatten auf der Tour. Und da fühlt man sich ja dann eh nicht so super. Und das war dann schon irgendwo ziemlich nervenaufreibend. Dann zumal ich dann ja auch noch, man ist dann ja auch ein bisschen schwach auf dem Bein, wenn man da so mit Fieber durchs Fjell rennt, beim Überqueren eines Baches. Das Beispiel habe ich ja vorhin auch gebracht. Also habe ich es auch mal selbst erlebt, tatsächlich ausgerutscht und voll in den Bach reingekracht bin.
Das war nicht nur theoretisch.
Nee, das habe ich auch selbst mal ausprobiert. Also ich kann es jetzt nicht wirklich weiter empfehlen. Es ist ziemlich doof. Okay. Auch wenn man sich nicht verletzt, ist es ziemlich doof. Auch wenn der Bach nicht besonders tief ist. Auf jeden Fall ist danach halt, oder sind danach halt die Schuhe und die Socken und die Hose klitschnass. ist und wenn es dann regnet und man geht dann weiter. Also ein Vergnügen ist es nicht. Aber letztendlich, ich glaube, solange man irgendwie weiß, dass man da lebend durchkommt, das gehört irgendwo auch ein bisschen dazu. Man weiß genau, hinterher freut man sich, dass du das alles irgendwie geschafft hast. Und wenn man abbricht, zu früh abbricht, dann ärgert man sich ziemlich sicher später, gell?
Und außerdem kann man danach so schön davon erzählen. Und die größten Erzählungen sind ja eher so die Helden-Anekdötchen, wo man sagt, boah, weißt du doch, was mir passiert ist. Also von daher, man kann das auch
als Chance nehmen,
dass man das zu sein. Ja, guck mal, wir haben schon wieder darüber gesprochen und es bleibt einem natürlich im Hinterkopf und man hat ja auch die Chance, das beim nächsten Mal besser zu machen und das
ganz
ist
genau
eigentlich nochmal in der Form passiert. Ja, in diesem Sinne, Boris, vielen, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Hat mich sehr gefreut, mit dir über dieses Thema zu reden. Wie lege ich mich eigentlich wieder trocken und wie halte ich mich warm, wenn es halt doch mal ein bisschen schief geht? Wir hören uns bestimmt mal wieder zu dem einen oder anderen Ausrüstungsthema. Bestimmt. Von daher, vielen Dank, Boris.
Gerne.
Wenn euch, liebe Hörer, der Podcast gefällt und ihr auch keine Episode mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Wie gesagt, lohnt sich auch mal durch die älteren Folgen und Episoden vom Outdoor-Podcast durchzustöbern. Da findet man immer wieder was. Außerdem findet ihr uns natürlich auch nach wie vor gedruckt am Kiosk oder ihr holt euch das Heft per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar auch auf Facebook und Instagram erfahrt ihr alles aus der Outdoor-Welt. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.